Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt noch mit uns beten. Ja, Jesus, wir haben dich eben besungen und staunen darüber, dass du als Gott Mensch geworden bist und loben deine Vollkommenheit, die uns erstaunt, die das ist, was wir brauchen, die das ist, was wir sehen wollen und in unserem Leben haben wollen. Und ja, bitte wirk du in uns, was dir gefällt. Bitte schenk du jetzt Konzentration beim Reden und beim Zuhören und ja, dass du auch wirkst durch deinen Heiligen Geist, durch das, was ja, du in deinem Wort gesagt hast und die Wahrheiten, die darin stehen. Amen. Wer von euch mag denn eigentlich Gedichte? Ja, sind ein paar, nicht alle. Also in der Schule hat man ja auch immer so Gedichtsanalyse machen müssen oder muss es heute manchmal noch. Und für viele ist das langweilig. Gedichtsanalyse ist oft auch recht technisch und irgendwie ja, passt das nicht so richtig zu der Art von Poesie, zu Gedichten. Aber trotzdem ist Gedichtsanalyse, hilft das einfach, um ja, diese Texte zu verstehen und zu verstehen, was der Autor sagen wollte. Oft auch, weil er in einer anderen Zeit gelebt hat, in anderen Umständen gelebt hat. Und dann hilft das schon, das ja, dadurch zu verstehen. Neuerdings gibt es auch sowas wie Poetry Slams. Das sind moderne Gedichte, die live oder bei YouTube vorgetragen werden. Und das sind oft sehr gehaltvolle, tolle und inspirierende Texte. Texte über das, was Leuten wichtig ist. Wie damals bei Gedichten, auch heute bei Poetry Slams. Über das, was Leuten wichtig ist. Soziale Themen, Mindestlohn, die Freiheit des Menschen, seine Selbstbestimmung, Politik, auch Religion und Glaubensthemen. Und auch alltägliche Sachen. Und diese Poetry Slams sind sehr dicht formuliert, enthalten oft eine Botschaft oder einen Appell. Und es sind wirklich schöne Texte. Und trotzdem kann einem danach der Kopf ganz schön schwirren. Ich habe heute keinen Poetry Slam dabei, aber auch so etwas wie ein Gedicht. Ein wunderschöner, poetischer Text, sehr dicht formuliert, mit einer Botschaft und einem Appell. Und auch davon kann einem der Kopf ein bisschen schwirren. Und dieser Text von heute beruht auf und transportiert eine Lebensweise, die ihresgleichen sucht. Es geht um Jesus, der sich selbst erniedrigende Gott. Und in diesem Text stecken Lehraussagen, die so tief gehen und so wichtig sind festzuhalten. Und das in einer Klarheit wie sonst an kaum einer Stelle im Neuen Testament. Der Text steht in Paulus' Brief an die Philipper in Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Und wie bei modernen Poetry Slams auch, spricht Paulus in diesem Text von etwas, das ihm so wichtig ist. Er schreibt über Dinge, die ihn tief im Herzen bewegen. Und damit machen wir weiter in unserer Predigtreihe über den Philipperbrief. Nochmal kurz, was hatten wir beim letzten Mal? Es ging um Hingabe für den anderen leben, sich selbst zurückstellen, nicht zuerst fragen, was springt für mich dabei raus. Und das sollen die Philipper tun. Nur so kann der Segen in ihrem Gemeindeleben weiter wachsen. Und für all das gilt, für diese Hingabe gilt, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus Christus war. Wer Jesus kennengelernt hat, der weiß grundsätzlich, das ist der bessere Weg. Es lohnt sich nicht für sich, sondern für den anderen zu leben. Aber es geht nicht nur darum, das einmal zu wissen. Nein, diese Wahrheiten sind wie ein unendlich tiefer Poetry Slam, den man immer wieder hören kann, der einen neu begeistert, einen neu belehrt und der einen neu ausrichtet auf das, was wirklich wichtig ist. Und so sehen wir heute Jesus, der sich selbst erniedrigende Gott. Und ich lese die Verse einmal vor und fange bei Vers 1 an. Philipper 2, Vers 1. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendein Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Also Paulus spricht hier von Jesus. Und er beschreibt erst Jesu aktiven Weg von ganz oben nach ganz unten und dann beschreibt er Jesu passiven Weg von ganz unten nach ganz oben. Und Jesu Weg beginnt als vollkommener Gott. Als vollkommener Gott. Denn in Vers 6 heißt es, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Jesus war in Gestalt Gottes und er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Aber was man damals an Jesus gesehen haben, was so die Menschen um ihn herum gesehen haben, das war, Jesus ist ein Mensch. Er lebte als Mensch. Er wurde irgendwann mal geboren und die Leute aus seinem Dorf, die sagten, hier seine Brüder sind doch bei uns. Und sein Vater, das ist doch Josef, der Zimmermann. Aber Paulus behauptet, dieser Jesus, der vor kurzem als Mensch gelebt hat, er ist mehr als das. Bevor er Mensch wurde, war er in der Gestalt Gottes. Und ganz egal, was genau Gestalt Gottes bedeutet, Paulus behauptet, dass Jesus das war, bevor er Mensch wurde. Jesus existierte schon davor. Und wie existierte er? Eben nicht als Mensch, sondern durch und durch als Gott. Er existierte, ohne in einer menschlichen Daseinsform zu leben und damit existierte er ohne irgendein menschliches Bedürfnis und ohne irgendeine menschliche Begrenzung. Wie genau lebte er aber, bevor er Mensch wurde? Paulus sagt, er war in der Gestalt Gottes. Was müssen wir uns unter Gestalt Gottes vorstellen? Hat Gott ein Aussehen? Hat Gott eine Gestalt? Und das griechische Wort hier heißt Morphä und meint die äußere Erscheinungsform. Das Wort kommt nur hier in Vers 7 und dann noch in Markus 16, Vers 12 vor. Und dort erscheint Jesus in einer anderen Gestalt den Jüngern. Er ist nicht auf den ersten Blick erkennbar. Also es geht schon um so etwas wie das Aussehen, also das, was man von einer Person sieht. Aber trotzdem ist hier vorausgesetzt, dass die äußere Erscheinungsform auch mit dem übereinstimmt, was Jesus Status, was seine Identität ist. Also wenn Jesus wie Gott ausgesehen hat, dann weil er Gott ist. Das meint Gestalt Gottes. Und so heißt es dann ja auch direkt darauf, dass er Gott gleich war. Und wenn wir dann fragen, okay, aber wie sieht denn Gott nun aus? Dann glaube ich, hilft uns das Alte Testament. Weil da sagt Gott zum Beispiel zu Mose in 2. Mose, Vers 33, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht, mein Aussehen, mich zu sehen. Denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Also niemand kann Gott sehen, weil wir den Anblick nicht ertragen können. Das ist wie wenn man im Dunkeln war und dann in die Sonne geht und in die Sonne schaut. Das tut in den Augen weh, bis dahin, dass die Augen kaputt gehen. Und noch doller ist es bei Gott. Wir würden es nicht aushalten, ihn in seiner ganzen Vollkommenheit zu sehen. Und im Alten Testament sehen dann Menschen aber immer wieder etwas von der Herrlichkeit Gottes. Sie sehen ihn aber nie ganz, aber ein bisschen von seiner äußeren Erscheinungsform sehen sie doch. Und ich glaube, darum geht es hier, dass Jesus vor seiner Geburt teilhatte an dieser Erscheinungsform Gottes, die nicht gesehen werden kann, weil das zu hell, zu furchterregend, zu schön, zu heilig, zu herrlich für uns wäre. Aber zusammen mit seinem Vater und mit dem Heiligen Geist lebte Jesus von Ewigkeit her in dieser Vollkommenheit. Er war in der Gestalt Gottes. Das war sein Status und seine Identität, ohne dass das von irgendetwas getrübt oder begrenzt war. Und das ist ein Leben, eine Existenzweise, eine Dimension, die wir uns nicht vorstellen können. Gott zu sein, in aller Vollkommenheit. Und dann heißt es hier aber weiter, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Also er war Gott gleich, das war ihm kostbar, aber er war bereit, darauf zu verzichten. Und das ist anders als das, was Menschen normalerweise mit einem Raub machen. Man hält ihn möglichst fest, man will ihn für sich haben. Jesus hielt nicht daran fest. Was passierte also? Jesus verzichtet auf seine vollkommene göttliche Erscheinungsform. Und Vers 7, er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Gott wird Mensch. Das ist, was alle Aussagen hier in etwa meinen. Jesus, vollkommener Gott, gibt alles auf und wird durch und durch ein Mensch. Das sagt Paulus hier mit unterschiedlichen Nuancen. Er macht sich selbst zu nichts, die erste Aussage. Also er tat es freiwillig. Und es kommt einer kompletten Entäußerung gleich. Der unendliche Gott begibt sich in ein menschliches Leben hinein, mit allen Herausforderungen, die ein menschliches Leben mit sich bringt. Er bleibt Gott, aber er lebt nicht mehr das göttliche Leben in der Vollkommenheit, sondern wird ganz Mensch. Und so nahm Jesus Knechtsgestalt an, die zweite Aussage. Was man von außen an ihm sah, war auch das, was zu seiner Identität jetzt neu hinzukam. Er wurde ein Knecht, ein Sklave, niedrig, ohne Rechte, mächtigen Herren ausgesetzt, Sohn eines Zimmermanns, der auch im Schweiße seines Angesichts sich sein Brot verdienen musste. Jesus gab alles auf. Und er tat es, indem er den Menschen gleich geworden ist, die dritte Aussage. Also er wurde wirklich einer von ihnen, einer von uns. Er wurde durch und durch ein Mensch mit allem, was dazugehört. Er setzte sich Umwelteinflüssen aus, machte sich angreifbar. Er akzeptierte es, alle menschlichen Bedürfnisse auch zu empfinden. Hunger, Müdigkeit oder Angst. Er gab alles auf. Die vierte Aussage, er war der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er wurde Mensch und er wurde als Mensch wahrgenommen. Das meint das Befundenwerden, so wurde er wahrgenommen. Als Mensch, weil das Offensichtlichste war. Ein Mensch, scheinbar wie du und ich, nichts Besonderes. Und so wurde er auch behandelt, aber nicht als Gott. Er gab alles auf. Gott wird Mensch. Dieses ganze Thema, Gott wird Mensch, bereitete schon damals den Leuten großes Kopfzerbrechen. Wie kann Jesus ganz Gott und ganz Mensch sein? Wie ist das zu verstehen? Was ist denn sein Wesen, seine Natur, seine Beschaffenheit? Das schließt sich doch beides gegenseitig aus. Zum Beispiel von seiner göttlichen Natur her müsste Jesus allwissend sein. Gleichzeitig heißt es aber, dass er an Weisheit zunahm. Wenn er Gott ist, braucht er eigentlich nichts. Warum hatte er dann Hunger? War er vielleicht doch nur 50% Gott und 50% Mensch? Oder handelte er manchmal als Gott und manchmal als Mensch? Hatte er vielleicht einen menschlichen Körper, aber einen göttlichen Geist? Nein, ich glaube, es ist wichtig und richtig zu sagen, Jesus war seit seiner Geburt immer 100% Gott und immer 100% Mensch. Und auch wenn wir da nicht weiter sagen können, so und so verhält sich beides zueinander, so und so können wir das verstehen, wir können es nicht genau sagen. Und die Kirchenväter im 4. und 5. Jahrhundert haben das sehr richtig erkannt. Und das fasziniert mich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke. Sie haben erkannt, wir können nicht präzise sagen, wie beide Naturen, wie göttliche und menschliche Natur bei Jesus zusammenkommen. Wir können nur sagen, wie es nicht ist. Sie haben erkannt, da stoßen wir in einen Bereich vor, den wir einfach nicht ganz erfassen können. Und so haben sie sich auf einen Konzil im Jahr 451 auf folgende Formulierung geeinigt. Sie haben gesagt, das ist, was die Bibel unserer Meinung nach lehrt. Wir bekennen einen und denselben Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und lehren, dass derselbe sei, vollkommen in der Gottheit und derselbe vollkommen in der Menschheit, derselbe als wahrhaftiger Gott und als wahrhaftiger Mensch, dem Vater wesensgleich nach der Gottheit und derselbe uns wesensgleich nach der Menschheit, in jeder Hinsicht uns ähnlich, ohne die Sünde. Also sie sagen, Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Die Bibel lehrt beides und wir geben das einfach so wieder. Und dann wollten sie aber noch genauer sagen, wie sich beide Naturen jetzt zusammen verhalten. Und dann heißt es weiter, wir bekennen einen und denselben Christus, den Sohn, den Herrn, den einzig Geborenen, in zwei Naturen, ganz Gott und ganz Mensch. Und jetzt kommt's, unvermischt, ungewandelt, ungetrennt, ungeschieden, offenbart. Also sie konnten nur sagen, so und so verhält es sich nicht. Die zwei Naturen sind unvermischt, ungewandelt, ungetrennt und ungeschieden. Aber wie verhalten sich beide Naturen jetzt zueinander? Wie kann er Gott sein und Mensch sein und das ohne, dass sich beides vermischt, aber auch nicht voneinander getrennt ist? Also irgendwie scheint es so gewesen zu sein, auch wenn wir nicht genau sagen können, wie das geht. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit so tiefen Gedanken über Dinge, die scheinbar nichts mit unserem Leben zu tun haben? Ich sage euch, was ich damit mache. Vor großen, wichtigen Dingen oder manchmal auch vor kleineren setze ich mich hin und lese diese Texte, diese alten Bekenntnisse. Zum Beispiel letztes Jahr, bevor wir uns hier am Nachmittag vorgestellt haben, dachte ich, jetzt noch mal richtig vor Augen halten, wer dieser Gott ist, dem wir gehören und dem wir dienen. Und dann freue ich mich einfach über diese Wahrheiten und freue mich über diesen Gott. Und dann sind das für mich Momente, die mehr mit dem Leben zu tun haben als vieles andere. Momente in der stillen Ehrfurcht vor ihm. Staunend, welche Größe mir da begegnet. Vor allem, welche Größe mir da in Jesus begegnet. Diesem Wunder, dass er als Gott Mensch wurde. Und dann finde ich es so stärkend und so inspirierend, solche Texte zu lesen, darüber nachzudenken und einfach alles, was mit dem Gott der Bibel zu tun hat, zu studieren. Das lohnt sich, das prägt und verändert uns. Gute geistliche Texte, tiefgründige und theologisch gehaltvolle Texte prägen uns. Und am allerbesten prägen die Texte, die von Gott selbst inspiriert sind, die Bibel. Und wenn wir fragen, warum immer wieder Bibel lesen, warum heute schon wieder, dann ist die Antwort nicht nur, um mehr zu lernen, um mehr zu wissen, sondern geht es beim Bibellesen darum, zuallererst ganz, als ganzer Mensch auf Gott ausgerichtet zu werden. Und das brauchen wir jeden Tag. Wir müssen ausgerichtet werden auf die Wahrheiten, auf das, was Gott von sich offenbart hat. Wir müssen an Gott selbst erinnert werden, daran, wie er ist, daran, dass er da ist und daran, dass er redet. Und das merkst du beim Bibellesen wie sonst nirgends. Bei der Bibel ist es ähnlich wie bei Jesus. Sie ist Gottes Wort in menschlichen Worten, sodass wir sie verstehen und wahrnehmen können. Man wundert sich ja manchmal, was es so alles gibt. Und so ging es mir auch, als ich von Shai Lin gehört habe. Kennt jemand Shai Lin? Okay, Shai Lin ist ein US-amerikanischer Musiker. Er ist Rapper. Und Rap ist eine Musikrichtung, bei der man oft sehr viele Kraftausdrücke benutzt. Man andere beleidigt, man über das Leben schimpft, man Gewalt und andere Sünden verherrlicht und so weiter. Aber Shai Lin ist Christ und er hat sich gedacht, warum nicht auch mal über die hypostatische Einheit rappen? Fragt ihr euch vielleicht, was ist die hypostatische Einheit? Das ist der Fachbegriff für genau das, was hier in Philipper 2 steht. Dass Jesus eine Person ist, eine Einheit, die aus zwei Naturen besteht, 100% Gott und 100% Mensch. Und trotzdem eine Person. Das ist die hypostatische Einheit. Und Shai Lin benutzt diese sonst so vulgäre Musik, um genau darüber zu rappen, über die Hypostatic Union. Und damit verbindet er zwei Dinge, die scheinbar so wenig zusammenpassen. So herrliche Wahrheiten, Gottes Größe, seine Vollkommenheit und das in ganz niedriger menschlicher Ausdrucksweise, die normalerweise von Sünde komplett entstellt ist. Und in Philipper 2 ist es ähnlich. Jesus als vollkommener Gott gibt alles auf und geht in die ganz niedrige menschliche Lebensweise, die normalerweise von Sünde komplett entstellt ist. Er lässt alles zurück, setzt sich Umwelteinflüssen aus und der Bosheit anderer und bleibt dabei aber vollkommen. Vollkommen heilig, vollkommen gerecht und vollkommen liebevoll. Und Jesus geht sogar so weit, dass er sein Leben lässt. Und damit sind wir bei unserem zweiten Punkt. Der vollkommene Gott lässt sogar sein Leben. Denn es heißt in Vers 8, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Freiwillig lässt er sein Leben, so tief steigt er runter von seinem Thron. Aus der Ewigkeit kam er, begibt sich in Raum und Zeit und will das erleiden, was so drohend und so schrecklich Teil unseres Lebens ist. Den Tod. Und nicht irgendwie ein friedliches Sterben, sondern den Tod am Kreuz, hingerichtet von seinen eigenen Geschöpfen, über die er alle Macht hat. Das ist unfassbar. Und dann glaube ich, ist ja auch sehr entscheidend, ob genau das stimmt, was hier vorher stand. Wer starb da? Starb da ein Mensch wie du und ich? Dann was ist dieser Tod wert? Starb da nur Gott, dann für wen soll das gut sein? Nein, es geht hier um eine große und wichtige Sache. Es geht um das tiefste Problem dieser Welt. Denn diese Welt ist nicht so, wie sie sein soll. Das erleben wir alle. Und das kommt daher, dass wir als Menschen dieses Leben nicht leben können. Wir müssen es leben, aber wir können es nicht leben. Wenn man jemanden fragt, was die Ursache davon ist, wird man verschiedene Antworten bekommen. Fragt man die Bibel, macht sie klar, dass der Mensch nicht leben kann, wie er leben soll, ist durch die Gottesferne verursacht. Wenn Gott nicht als Gott anerkannt wird, dann ist das Sünde und dann gerät das Leben und diese Welt durcheinander. Und Gott warnt davor und Gott ist mit Recht zornig und traurig darüber. Und mit dieser Schuld können wir nicht leben. Und mit dieser Schuld können wir Gott nicht begegnen. Und mit dieser Schuld droht uns die ewige Gottesferne, ewig tot und zu Recht bestraft. Wer damit leben kann, ist Gott. Er braucht uns nicht. Er ist sich selbst genug. Aber aus komplett freien Stücken. Ohne Zwang, ohne eigene Notwendigkeit, aus selbstgewählter Liebe begibt sich Gott zu den Menschen. Und zwar nicht als Gott, sondern indem er selbst Mensch wird, seine Herrlichkeit verhüllt und alles akzeptiert, was zum Menschsein dazugehört. Er lebt dieses Leben, weil er es leben will, und er lebt es so, wie es jeder von uns hätte leben sollen, vollkommen und ohne Sünde. Und ihm ist es nicht genug, ein Menschenleben lang bei seinen Geschöpfen zu sein oder 30 Jahre bei seinen Geschöpfen zu sein und sie in dieser Zeit mit seiner Gegenwart zu beschenken. Nein, er liebt uns so sehr, dass er uns für immer mit seiner Gegenwart beschenken will und uns mit vielen anderen Dingen beschenken will. Aber dafür muss unsere Sünde, muss die Schuld weg. Und die ist so groß, dass nur der Tod Gottes diese Schuld wieder gut machen kann. Und sie kann uns nur weggenommen werden, wenn sie von einem bezahlt wird, der uns ähnlich ist, der uns gleich ist. Und genau deshalb wurde Gott Mensch, um als Gott Mensch für unsere Schuld zu bezahlen, damit wir leben können. Dafür war Jesus bereit, alles aufzugeben, seine Göttlichkeit nicht voll auszuleben, Mensch zu werden und am Ende sogar sein kostbares Leben zu geben und elendig vom Vater verlassen am Kreuz zu sterben. Für mich und für dich, damit wir leben können. Was Jesus getan hat, das kann nicht genug gewürdigt werden. Die angemessene Reaktion darauf ist, ihn anzuerkennen als Gott über dein Leben. Einsehen, dass man sein Leben nicht richtig leben kann, sich seine Gnade, seine Liebe schenken lassen. Das heißt, an Jesus zu glauben. So fängt man damit an ihn zu glauben und so geht es im Glaubensleben auch weiter. Viele Menschen können davon berichten, wie sehr sie von dem ergriffen sind, was dieser Gott für sie getan hat. In unzähligen Liedern kommt das so wunderschön zum Ausdruck. Zum Beispiel in dem Lied »Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha« von Friedrich von Bodelschwing. Da heißt es in der zweiten Strophe »Nun in heilgem stille Schweigen stehen wir auf Golgatha, tief und tiefer wir uns neigen«, vor dem Wunder, das geschah, als der Freie ward zum Knechte und der Größte ganz gering, als für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging. Was Jesus getan hat, kann nicht genug gewürdigt werden. Jesus verdient alle Ehre. Und auch der Vater ehrt Jesus auf die höchstmögliche Weise. Und damit sind wir bei den letzten drei Versen. Das heißt in Vers 9, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Für das, was Jesus getan hat, gebührt ihm alle Ehre, aller Respekt. Etwas Beeindruckenderes kann nicht getan werden, niemals. Und dafür erhebt ihn der Vater jetzt wieder in seine Position als Herr und Gott über diese Welt. Der Name meint hier so viel wie die Person, die Position oder den Titel. Jesus wird wieder eingesetzt als höchste Autorität und das ohne, dass er wieder weiter menschliche Begrenzungen für sich annimmt und akzeptiert. Und das wird irgendwann zu Folgendem führen, Vers 10 und Vers 11. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass Jesus alle Ehre und aller Respekt gebührt, das wird mal jedem klar werden. Man sieht davon heute noch nichts und man kann das auch nicht groß plausibilisieren. Ob man das glaubt, hängt daran, ob man der Bibel grundsätzlich vertraut. Aber wenn Jesus so ist und wenn Jesus das getan hat, was die Bibel berichtet, dann macht genau das Sinn. Und so sagt Gott, wie es kommen wird, dass jeder seine Knie beugen wird und jeder zugeben wird, Jesus, du bist der Größte. Und die Frage, die sich dann jeder stellen muss, ist, willst du es freiwillig tun? Dann sei gesegnet und herzlich willkommen im Reich Gottes. Oder willst du warten, bis du vor ihm stehst? Dann ehrlich gesagt, rechne mit dem Schlimmsten. Du wirst bekennen müssen, aber als dein Herr und Richter wird er dich mit deiner Sünde zur ewigen Trennung von ihm verurteilen, wenn du deine Sünde vor ihm nicht bekennst. Nein, hier geht es nicht darum, dass es mal allen gut gehen wird. Diese Verse sprechen nicht von einer Allversöhnung. Es heißt hier nur, alle werden erkennen, dass Jesus der Größte ist. Und das als Ergebnis von dem, was er getan hat. Weil es das Größte ist, was jemals einer getan hat. Und mit all dem, was wir hier jetzt hatten, mit dem, was hier Paulus schreibt, will Paulus den Philippern sagen, schaut euch an, wie herrlich unser Jesus ist. Schaut euch an, wie sehr er sich für andere aufgeopfert hat. Und dazu hatte er sie auch aufgefordert. Gebt euch selbst hin, achtet den anderen höher als euch selbst. Dient dem anderen, verschenkt euch. Und habt diese Gesinnung in euch, die auch in Jesus war. Und schaut, wie sehr sie in Jesus war. Das übertrifft alles. Und er hat es für euch getan, für jeden Einzelnen von euch. Und nein, es ist nicht einfach, dass sie jetzt aus Pflichtgefühl heraus das auch tun müssen. Nein, es ist, schau, dass es dich nicht kalt lässt. Lasst euch davon immer wieder ermutigen, ausrichten und motivieren. Eifert diesem Jesus nach. Wenn du dich schon für demütig hältst, hab diese Gesinnung, die auch in Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte, alles aufgab und Mensch wurde und sogar sein Leben gegeben hat. Das ist Demut. Das ist Hingabe. Und wir werden ihn mit unserer Demut, mit unserer Hingabe nicht beeindrucken können. Nein, wir leben wirklich ganz aus seiner Gnade. Als C.S. Lewis ein junger Literaturdozent war, belächelte er den christlichen Glauben. Er war überzeugter Atheist und er tat sich mit verschiedenen Dingen am christlichen Glauben schwer. Eines davon war folgendes. Er meinte, wieso sollte es irgendeine Bedeutung haben, wenn Jesus damals für mich gestorben sein soll? Sein Verdienst kann mir doch nicht angerechnet werden, das macht keinen Sinn. Aber andererseits merkte er immer mehr, die Erklärungen meines Denkens, mein atheistischer Rationalismus passt nicht zu dem, was ich als Mensch empfinde und was ich als Mensch ersehne. Da ist diese unstillbare Sehnsucht in mir nach irgendetwas. Und C.S. Lewis liebte Mythen und Geschichten und große Epen, große Geschichten von Helden und Göttern. Und da begeisterte es ihn, wenn sich ein Gott aufopferte. Da sprach es ihn an, da machte es etwas mit ihm. Sein Freund Tolkien verhalf ihm zu dem Durchbruch. Das Opfer Jesu will dich nicht nur ebenso oder noch viel mehr ansprechen, begeistern und dich als ganzer Mensch erfassen, das Opfer Jesu ist auch noch wahr. Es ist eine wahre Geschichte, kein erfundener Mythos. So wurde C.S. Lewis Christ, weil er erkannte, was Jesus getan hat, kann mich nicht kalt lassen. Lässt es dich kalt? Schau, dass es dich nicht kalt lässt. Egal, ob du schon Christ bist und weiter aus der Gnade leben darfst und immer mehr lernen darfst, dich deinem Christus hinzugeben und dich auch an andere zu verschenken. Und lass dich davon berühren, auch wenn du noch kein Christ bist. Erkenne die Schönheit und die Liebe von dem an, was Jesus ist und von dem, was er getan hat. Und ja, selbst wenn dir manches davon nicht logisch oder vernünftig erscheint. Nachdem C.S. Lewis Christ wurde, hat er mal gesagt, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Irgendwann wird jeder Christus sehen und alle werden bekennen, Jesus, du bist der Größte, weil du der Allerkleinste wurdest und für meine Schuld bezahlt hast. Würdig das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Lobpreis. Amen. Ich lade ein, wer möchte, zu Jesus zu reden, diesen Gott anzubeten und ihm Danke zu sagen, ihn ja, anzubeten, ihn zu loben, ihn zu bitten. Ich mache Schluss und lasst uns danach gemeinsam das Vaterunser beten. Ja, großer Gott, wir können nicht ermessen und uns vorstellen, wie groß du sein musst. Wir können uns nicht vorstellen, wie es dir etwas geben kann, was einfach zu herrlich, zu schön ist, dass wir es anschauen können und dass wir ja, mit unserer Sünde dann sterben müssten und dass du als vollkommener Gott aber uns trotzdem ja, lieb hast, du uns segnen möchtest. Loben und preisen dich für deine große Herrlichkeit und dass du sie teilst, dass du sie in unser Leben gebracht hast. Ja, Lob und Preis sei dir in Ewigkeit. Bitte lass uns das mit uns dich mit allem loben, was wir sind und haben. Ja, dir zu Ehre und uns zum Segen und auch zum Segen für andere. Amen. Bitte steh doch auf und lass uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns gemeinsam stehen bleiben und noch ein Lied zusammen singen. Wir brauchen die Gnade und den Zuspruch unseres Gottes. Und ja, diesen Zuspruch, diesen Segen Gottes möchte ich euch zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Woche, einen gesegneten Sonntag und wir hören noch ein Postludium.